Ja, schönen guten Tag zur aktuell 12. Vorlesung Information Management. Heute leider ohne Video, weil die erste Aufzeichnung während der Vorlesung wegen eines technischen Problems nicht geklappt hat. Jetzt also in Anführungszeichen die Wiederholung für das E-Learning-Angebot. Wir schauen uns heute eine spezielle Form des Standardisierungsproblems an, nämlich das dezentrale Standardisierungsproblem. Und werden da auch ein Stück weit Interaktionen mit einbauen in die Vorlesung. Also ein Teil, wo man selbst etwas rechnen kann, wo man selbst etwas nachvollziehen kann, anhand von einem kleinen Beispiel. Nämlich eben genau, wie diese dezentralen Standardisierungsentscheidungen getroffen werden. Also das wird heute der Fokus der Vorlesung sein. Und bevor wir starten, verschaffen wir uns nochmal einen Überblick, wo wir jetzt aktuell gerade sind. Also wir sind hier in dem Modul Nr. 10, also Standardisierung von IT, und sind da genauer gesagt im zweiten Teil dieses Moduls, während wir uns in der letzten Woche die zentralen Standardisierungsentscheidungen angeschaut haben, schauen wir uns heute die dezentralen Standardisierungsentscheidungen an. Und kurz zur Wiederholung, wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, welche Definitionen es von dem Begriff Standard überhaupt gibt und welche Arten von Standards überhaupt betrachtet werden können, und wir haben gesagt, wir befinden uns hier in diesem Bereich Standards of Technical Design, haben dann diese drei Unterarten unterschieden und gesagt, eigentlich sind wir hier bei Standards for Interface Compatibility, also genau hier, und mit dieser Art von Standards, also Standards, die regeln, wie kompatibel Schnittstellen zueinander sind, beschäftigt sich das Standardisierungsproblem, und dieses Standardisierungsproblem schaut sich an, eigentlich den Trade-off zwischen einem Vorteil der Standardisierung und einem Nachteil der Standardisierung. Als Vorteil der Standardisierung haben wir letztes Mal identifiziert, dass man sogenannte Informationskosten einsparen kann. Das macht auch Sinn, wenn zwei Schnittstellenstandards in irgendeiner Art und Weise kompatibel sind oder miteinander interagieren können, dann ist es leichter, Informationen auszutauschen, und man spart Informationskosten ein im Vergleich zu der Situation, wo eben diese zwei Standards nicht kompatibel sind. Wir hatten uns das deutlich gemacht, als wir uns angeschaut haben, als Kommunikationsstandard eine menschliche Sprache, und wenn man sich überlegt, zwei Personen sprechen die gleiche Sprache, vielleicht Englisch, dann wird klar, dass es für diese zwei Personen, die den gleichen Kommunikationsstandard verwenden, leichter ist, Informationen auszutauschen und sie im Grunde Informationskosten einsparen können im Vergleich zu der Situation, wo sie unterschiedliche Standards verwenden. In dem Beispiel wären Informationskosten eben Kosten für einen Übersetzer, während man, wenn man sich das im IT-Umfeld anschauen würde, wären Informationskosten, die anfallen würden, wenn man zwei unterschiedliche Kommunikationsstandards verwendet, eben Kosten für einen Konverter, der vielleicht zwei verschiedene Datenformate ineinander überführt. Das also zur Seite der Vorteile der Standardisierung, Einsparung von Informationskosten, und Nachteile der Standardisierung, also die andere Seite dieses Trade-offs, sind eben Standardisierungskosten. Das sind eben Kosten, die anfallen, um einen Standard zu nutzen, um einen Standard zu implementieren. Da kann man sich vorstellen, wenn man bei dem Beispiel der menschlichen Sprache bleibt, dass man eine Sprache erstmal lernen muss, dass man Lehrmaterial kaufen muss, damit, dass man Zeit und Mühe investieren muss, Vokabeln und Grammatik zu lernen. Und ein ähnlicher Kostenaufwand entsteht auch, wenn ich anfange, IT-System oder Teile von meinem IT-System zu standardisieren. Da muss ich nämlich auch anfangen, vielleicht Lizenzgebühren zu bezahlen. Da muss ich anfangen, meine Mitarbeiter auf vielleicht teilweise neue Systeme zu schulen und zu trainieren. Und man kann es sich vorstellen, das hatten wir auch in der letzten Vorlesung kurz diskutiert, dass in diese Standardisierungskosten auch entgangene Nutzen eingerechnet werden kann. nämlich genau dann in den Situationen, wenn ich eine Technologielösung implementiere, die zwar einen Standard erfüllt, aber die eigentliche Funktion, die fachliche Funktion nicht optimal erfüllt. Und dann werden Opportunitätskosten, die entstehen, eben die Differenz, die Nutzendifferenz zwischen der jetzt implementierten Lösung und der für diesen Funktionsbereich optimalen Lösung. Ja. Also das kann man sich so vorstellen, dass wenn man in der Materialwirtschaft, also für eine bestimmte Abteilung, eine Softwarelösung implementieren will, und da hat man die Wahl zwischen einem Nischenanbieter, der diese Algorithmen, die da notwendig sind, bis zum Exzess perfektioniert hat, und einer Lösung vielleicht von SAP, die das Ganze ganz okay abdeckt. Und man sich jetzt fragt, nehme ich die Nischenlösung oder nehme ich die SAP-Lösung, da steht man im Grunde auch vor so einem Standardisierungsproblem, weil es natürlich so sein wird, dass die SAP-Lösung viel besser in ein Unternehmensgefüge passt, vorausgesetzt natürlich, man hat schon bereits viele SAP-Bausteine in dem Unternehmen, das heißt, viele Anwendungsbausteine sprechen schon genau diese Sprache des SAP-Standards. Und so kann man sich vorstellen, dass die Nutzendifferenz zwischen der vielleicht fachlich überlegenen Nischenlösung zu der, in Anführungszeichen, standardkonformen Lösung des Anbieters SAP auch in diese Standardisierungskosten eingerechnet werden. Aber im Kern hat man diesen Trade-off zwischen Einsparung von Informationskosten und Standardisierungskosten, die gegeneinander aufgewogen werden, und damit ergibt sich für jedes Standardisierungsproblem die Frage, welcher Akteur implementiert welchen Standard, oder da es sich um eine graphentheoretische Modellierung handelt, welcher Knoten eines Netzes ist mit welchem Standard auszustatten. Das Ziel ist jeweils die Minimierung der Gesamtkosten, also Informationskosten plus Standardisierungskosten sollen minimal werden. Und wir haben uns dazu auch in der Übung die ganzzahlige Formulierung angeschaut, des Standardisierungsproblems. Das ist hier jetzt die einfachste Variante, wo man nur einen Standard zur Disposition hat und auch nur eine Periode betrachtet. Und da haben wir uns eben hier dieses Optimierungsproblem angeschaut, wo auf der einen Seite hier die Standardisierungskosten und hier die Informationskosten minimiert werden sollen. Und letzte Woche haben wir uns auch angeschaut, dass es einige Probleme gibt bei zentraler Koordination. Nämlich bisher haben wir die Überlegung gehabt, dass ein CIO morgens aufsteht und auf sein Unternehmen blickt und dann entscheidet, Abteilung A kriegt diesen Standard, Abteilung B jenen Standard. Aber wir haben auch schon kurz andiskutiert, dass es Probleme gibt zentraler Koordination. Das sind genau drei, die wir diskutiert haben. Auf der einen Seite das Datenproblem, dann das Komplexitätsproblem und das sogenannte Durchsetzungsproblem. Ich wiederhole die drei nochmal kurz. Das Datenproblem bedeutet, dass es relativ schwer ist, für eine zentrale Instanz Daten in geeigneter Qualität zu bekommen für ein solches zentrales Verfahren, um das Standardisierungsproblem zu lösen, da, wenn man sich vorstellt, diese Informationen nicht einfach so vorliegen, wie hoch jetzt Informationskosten und Standardisierungskosten sind, sondern typischerweise innerhalb des Unternehmens erfragt werden müssen, kann man sich ja durchaus vorstellen, dass einige Informationslieferanten dann strategisch handeln und eben nicht die wahren Informations- und Standardisierungskosten weitergeben, sondern Kostenkombination, die dazu führt, dass die von den einzelnen Abteilungen favorisierte Lösung auch dann tatsächlich als die optimale Lösung erscheint. Dann hatten wir schon kurz andiskutiert, dass es das sogenannte Komplexitätsproblem gibt. Also wir haben das Datenproblem besprochen, jetzt sind wir hier beim Komplexitätsproblem. Und dieses Komplexitätsproblem beschäftigt sich damit, dass wenn man ein solches Optimierungsproblem aus zentraler Perspektive löst, man relativ schnell an die Kapazitätsgrenzen seines Optimierungstools stößt oder seines Rechners stößt, weil dieses Komplexitätsproblem zwar mit 1 bis 2 Standards relativ gut lösbar ist, also 1 bis 2 Standards bedeutet, wir entscheiden ob wir flächendeckend SAP einführen. Bei zwei Standards wäre, man hätte zwei Unternehmen zur Auswahl, SAP oder Oracle. Und drei Standards würde bedeuten, ich habe vielleicht noch Nischenanbieter, ich habe SAP, ich habe Oracle und vielleicht noch IBM, was eigentlich einer realen Situation eher entspricht, als wenn man sagt, man hat nur einen Standard oder zwei Standards, weil bei mehr als drei verfügbaren Standards wird dieses Problem NP schwer und man hat ja auch in der Übung schon eine kleine Intuition bekommen, dass es eine extrem starke kombinatorische Komponente hat, die eben dann die Komplexität dieses Optimierungsproblems treibt einfach. Und in realen Anwendungsszenarien, wenn man jetzt nicht wie bei uns in der Übung nur 1 bis 5 Knoten hat, sondern vielleicht mehrere hundert, vielleicht sogar 1000 verschiedene Anwendungen innerhalb eines Unternehmens hat, dann wird auch klar, dass Rechenkapazität irgendwann ein Problem ist, wenn man sich überlegt, ein solches Problem zur Optimalität zu lösen. Die dritte Klasse von Problemen zentraler Koordination sind Durchsetzungsprobleme, weil man sich oft vorstellen kann, dass es zwar eine zentrale Instanz gibt, die vielleicht eine aus zentraler Perspektive optimale Lösung ermittelt, aber wie es bei solchen zentralen ermittelten Lösungen oder optimalen Lösungen passieren kann, kann es passieren, dass halt vor und nach dieser Lösung Teilbereiche schlechter dastehen als vorher. Das heißt, es wird eine Lösung gefunden, die zwar für das komplette Unternehmen optimal ist, aber die eine Abteilung, ja, zum Beispiel die HR-Abteilung, muss sich damit abfinden, dass sie ihr favorisiertes System nicht bekommen und stattdessen zugunsten des Gesamtoptimums auf eine Standardlösung setzen müssen. Und jetzt ist es so, dass wenn diese eine kleine Abteilung, wenn die HR-Abteilung in dem Unternehmen eine kleine Abteilung ist, dann wird sie das vielleicht mit sich machen lassen. Und der CIO relativ stark ist im Unternehmen, aber oftmals hat man die Konstellation, dass die Fachseite sagt, hier, hört mal zu, wir sind die, die Geld reinbringen und IT soll uns nur unterstützen. Und es kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt mit einer schlechteren Lösung leben müssen. Also, es kann durchaus in der Praxis passieren, dass man zwar eine optimale Konfiguration findet, sie aber dann schlicht nicht durchsetzen kann, weil einem die Macht im Unternehmen fehlt. Und genau diese drei Probleme zentraler Koordination werden jetzt angegangen, wenn man sich das Standardisierungsproblem aus der sogenannten dezentralen Perspektive anschaut. Das ist das, was wir jetzt in dem Modul 10b machen werden. Und es ist eigentlich relativ leicht erklärt, was der Unterschied ist zwischen der zentralen und dezentralen Perspektive. Man kann es sich so vorstellen, bei der zentralen Perspektive tritt der CIO ans Fenster und entscheidet für das komplette Unternehmen, welche Abteilungen welchen Standard implementieren sollen. Bei der dezentralen Variante ist es so, dass es nicht eine zentrale Instanz, in unserem Beispiel bisher immer der CIO, ist, die über die Standards entscheidet, sondern die einzelnen Teilbereiche jeweils selbstständig für sich entscheiden, was denn die beste Lösung ist. Und das bedeutet hier dezentral, also dass zum Beispiel dezentral in den Fachabteilungen entschieden wird, welcher Standard eingeführt wird und welcher eben nicht. Also das ist dieser Punkt. Jeder Akteur entscheidet für sich, ob er standardisiert. Und ein wesentlicher Unterschied zu der zentralen Variante des Standardisierungsproblems ist, dass nicht mehr alle Informationen zur Verfügung stehen. Bei der zentralen Variante hatten wir die Überlegung, okay, ein CIO weiß alles zu diesem Thema Standardisierung und kennt alle Kosten und Nutzen und entscheidet dann zentral, was die beste Lösung ist. Hier bei diesem dezentralen Standardisierungsproblem geht man einen Schritt weiter und wird auch ein Stück weit realitätsnäher. Man sagt, wenn einzelne Abteilungen unterscheiden sollen oder einzelne Akteure innerhalb dieses Netzwerks, dann wird es nicht so sein, dass jeder einzelne Akteur alles über das komplette Netzwerk weiß, sondern es eine gewisse beschränkte Information gibt. Und der Ausmaß dieser Beschränktheit der Information, die verfügbar ist, variiert jetzt von Modell zu Modell. bei einem solchen dezentralen Standardisierungsproblem. Wir schauen uns jetzt im Verlauf der Vorlesung ein spezielles Modell für dezentrale Standardisierungsentscheidungen an und diskutieren dann auch kurz, ob die Begrenztheit der Informationen für dieses Modell angemessen ist oder nicht angemessen ist. Und was dieses Standardisierungsproblem ja eben ausmacht, ist, dass zwei Akteure, wenn ich ein Paar betrachte, im Grunde nur profitieren können von der Standardisierung, wenn es eine koordinierte oder abgestimmte Entscheidung ist. Es ist so, nur wenn zwei miteinander kommunizierende Akteure standardisieren, ergibt sich ein Nutzen. Wenn es nur einer macht, ergibt sich eben kein Nutzen daraus. So, schauen wir uns kurz die Modellierung an. Wir haben hier wieder als Grundlage einen Graphen, und zwar sehen wir hier zwei Knoten, einen Knoten I, einen Knoten J. Und dieser Knoten I kommuniziert eben mit dem Knoten J, was man hier durch diese zwei jeweils gerichteten Kanten erkennen kann. Innerhalb der Knoten sind die Standardisierungskosten abgetragen, AI und AJ, genauso wie in der vorherigen Modellierung. Und jetzt ist es aber so, dass wir hier wirklich gerichtete Kanten haben. Mit der Variable CIJ ist bezeichnet genau die Menge an Informationskosten, die Knoten I einsparen kann, wenn beide standardisieren, und CJI sind die Informationskosten, die J einsparen kann, wenn beide standardisieren. Und jetzt kann es durchaus so sein, dass diese Werte unterschiedlich sind. Das kann Situationen geben, in denen ein Knoten wesentlich mehr davon profitiert, wenn standardisiert wird, als der andere. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass I sehr viele mehr Informationen an J schickt als J an I und auch viel mehr darauf angewiesen ist, dass diese Kooperation funktioniert. Und so kann es zu einem Ungleichgewicht kommen. Also es kann so sein, dass Knoten I es viel wichtiger ist, dass die Daten ankommen, beziehungsweise Knoten I auch viel mehr Kosten für eine Konvertierung hätte und deswegen viel mehr Kosten einsparen könnte durch eine gemeinsame Standardisierung als zum Beispiel Knoten J. Also ein Ungleichgewicht entsteht in den möglichen Vorteilen einer Standardisierung. Außerdem kann es auch hier wieder so sein, dass die Standardisierungskosten variieren. Und in solchen Fällen kann es passieren, dass es aus Sicht von einem Knoten sehr, sehr erstrebenswert eigentlich ist, dass standardisiert wird, aber aus Sicht eines anderen Knoten eben überhaupt nicht erstrebenswert, dass hier eine Standardisierung stattfindet. Und das deutet schon auf einen wesentlichen Unterschied hin von diesem dezentralen Standardisierungsproblem zu dem zentralen Standardisierungsproblem. Hier wird wirklich auf die Einzelinteressen der jeweiligen Knoten Rücksicht genommen. Und es ist so, dass man im Grunde die Perspektive wechselt. Vorher ging es darum, das Gesamtsystem zu optimieren. Und jetzt versucht man, einzelne Akteure so abzubilden, dass sie eigentlich den Nutzen für sich selbst maximieren. Und jetzt ist es so, dass bei einem Standardisierungsproblem eine ganz besondere Konstellation auftritt, nämlich dass zwar beide Standardisierungskosten investieren können, aber jeweils nur dann profitieren, wenn beide standardisieren. Sobald nur einer standardisiert, bringt es nichts. Sobald nur einer eine neue Sprache lernt, bringt es nichts. Und man kann nicht miteinander sinnvoll kommunizieren. Und das Ganze wird hier abgetragen in der sogenannten Kostenmatrix. Man sieht hier Akteur I und man sieht hier Akteur J. Und die haben jeweils zwei Chancen oder zwei Möglichkeiten, entweder standardisieren oder nicht standardisieren. Und falls Akteur I und Akteur J standardisieren, ergibt sich folgende Kostenmatrix. Man sieht hier im ersten Teil immer die Kosten von I, im zweiten Teil die Kosten von J. Falls beide standardisieren, fallen für beide nur die Standardisierungskosten an und eben keine Informationskosten, weil die eben eingespart werden. Standardisieren beide nicht, fallen für beide ihre eigenen Informationskosten an. Also für I würden die CIJ anfallen und für J die CJI hier. Und in den Fällen, wo sie eben nicht abgestimmt handeln, sondern der eine standardisiert und der andere eben nicht standardisiert, ergibt sich eben so eine Konstellation. Hier in dem Fall standardisiert I, aber J nicht. Deswegen bezahlt I sowohl die Standardisierungskosten als auch die Informationskosten, während J lediglich die Informationskosten zu tragen hat, dieser Teil hier. Und hier ist im Grunde genau der umgekehrte Fall, wo eben J standardisiert und I nicht standardisiert. Und das ist im Grunde die Grundlage der Notation für dieses dezentrale Standardisierungsproblem. Und wichtig ist, dass hier die einzelnen Knoten für sich entscheiden. Und es gibt jetzt für dieses dezentrale Standardisierungsproblem verschiedene Arten, wie man es lösen kann. Man kann es spieltheoretisch lösen. Und was ich jetzt zeige, ist hier auch eine leicht andere mathematische Formulierung, die man auch über Simulationen sehr gut sich anschauen kann. Und da zeige ich erstmal die Formulierung. Dann hatte ich ja schon vorhin gesagt, dass man da selbst jetzt mal ein bisschen was rechnen und probieren kann. Und am Ende der Vorlesung zeige ich nochmal eine Anwendung dieses Modells. Gut, dann schauen wir uns kurz dieses Modell an. Es wird jetzt auch eine mathematische Formulierung gezeigt von diesem dezentralen Standardisierungsproblem. Und wir haben hier einen Graphen von verschiedenen Knoten. Wie ihr seht, ist es jetzt nicht mehr in dieser Modellierung so, dass man wirklich einen voll vermaschten Graphen haben muss. Man hat hier etwas, was ruhig ein Kommunikationsnetzwerk sein könnte von verschiedenen Anwendungen oder verschiedenen Personen, die sich untereinander unterhalten oder auch Unternehmen innerhalb einer Wertschöpfungskette. Wichtig ist, dass ihr hier die doppelt gerichteten Pfeile habt, also dass ihr jeweils Hin- und Rückrichtung habt. Ich habe jetzt diese zwei Pfeile auf der letzten Folie zu einem zusammengeschrumpft, weil das ein bisschen übersichtlicher ist. Aber wichtig ist, ihr habt in beide Richtungen diese Informationskosten. Die Akteure, in diesem Fall gibt es n Akteure, n ist die Anzahl der Akteure, in unserem Fall sind es jetzt 10 in diesem Beispiel, haben Indizes von i und j, so war es jetzt auch die ganze Zeit, und i und j ist also zwischen 1 und 10 in diesem Beispiel. Dann gibt es sogenannte Standardisierungskosten, die stehen jeweils wieder in den Knoten drin hier. Und die werden als AI bezeichnet, wobei I halt eben für jeden Knoten läuft. Dann gibt es Informationskosten, CIJ, das sind die Kosten, die I einsparen kann, wenn sowohl I und J standardisieren. Und ihr seht jetzt, die stehen auf den Kanten. Also in unserem Fall könnte jetzt Knoten 1, 6 einsparen, wenn Knoten 1 und Knoten 4 standardisieren. Und jetzt ist es so, dass dass wir gesagt haben, ein solches dezentrales Standardisierungsproblem ist dadurch gekennzeichnet, dass die Akteure für sich entscheiden, aber die Akteure nicht die komplette Information zur Verfügung haben. Also, wir schauen uns jetzt mal Akteur 1 an. Der ist die ganze Zeit schon so gekennzeichnet. Das wird jetzt für unser Beispiel der fokale Akteur sein. Wir schauen uns jetzt mal aus seiner Perspektive an. Erstens, was er alles weiß über das restliche Netzwerk und zweitens, wie er entscheidet, ob er standardisiert oder nicht standardisiert. Was wir jetzt am Beispiel für Knoten 1 machen, gilt natürlich auch für alle anderen Knoten. Und es ist so, Knoten 1 kennt die Menge aller Nachbarn. Also, der weiß, dass ihn im Netz umgeben Knoten 2, 3, 4 und 5. Und Nachbarn bedeutet, dass man eine direkte Kommunikationsbeziehung zu diesen Knoten hat. Also, Knoten 1 weiß, dass er direkt kommuniziert mit 2, 3, 4 und 5. Er weiß nichts darüber, wie jetzt Knoten 6 im Netzwerk ist oder wie Knoten 10 im Netzwerk ist. Und er kennt nicht nur all seine Nachbarn, sondern, was hier abgekürzt ist mit n von i, das ist also eine Menge, ja, N von I ist eine Menge, nämlich die Menge der Nachbarn von Knoten I. In unserem Beispiel wäre es jetzt so, wenn I 1 wäre, dass hier die Menge N von 1 eben enthalten würde, die Knoten 2, 3, 4 und 5. Ja? Das würde 4 Dinge enthalten. Und eine zweite Sache, die jetzt hier noch wichtig ist, ist, dass man nicht nur unterscheidet zwischen der Menge der Nachbarn, wo man im Grunde die einzelnen Nachbarn kennt, sondern es gibt auch eine Funktion hier, Phi von J, die im Grunde nur die Anzahl der Nachbarn oder die Anzahl der Kommunikationsbeziehungen von einem Knoten J zurückgibt. Und das ist dafür notwendig, weil Knoten 1 oder Knoten I kennt N von I, also weiß, wer seine Nachbarn ist. Und Knoten I weiß auch, wie viele Kommunikationsbeziehungen der Nachbarn hat, die Nachbarn jeweils haben. Also er kennt dann für jeden seinen Nachbarn J auch die Menge Phi von J. Also in unserem Beispiel weiß Knoten 1, dass er mit 2, 3, 4 und 5 kommuniziert. Und er weiß für jeden seiner Nachbarn, in diesem Beispiel 2, wie viele Nachbarn der Knoten 2 hat. In unserem Beispiel hat Knoten 2 3 Nachbarn, nämlich 1 selbst, 6 und 7. Und das ist jetzt praktisch die Notation und auch das Wissen der einzelnen Knoten. Und jetzt wird für jeden der Akteure ein sogenannter Standardisierungsnutzen berechnet. So, und wir schauen uns jetzt an, wie Knoten I entscheidet, ob er standardisiert oder nicht. Dazu berechnet er den sogenannten erwarteten Standardisierungsnutzen. Und man kann sich so vorstellen, dass das jeder Akteur individuell berechnet, nämlich welchen Nutzen hat die Einführung des Standards für mich als Akteur I. Und das funktioniert so, dass hier eine richtige Abwägung stattfindet zwischen zum einen hier den erwarteten Einsparungen und zum anderen den Kosten. Die Kosten hier sind klar, das sind einfach nur die Standardisierungskosten, die Knoten I hat, die weiß er, dass er sich relativ sicher drüber. Der erwartete Teil der Einsparungen durch die Standardisierung ist nicht klar und das weiß Knoten einfach nicht. Wie viel kann ich denn tatsächlich einsparen durch die Standardisierung? Und Knoten I weiß es nicht, weil es davon abhängt, wie seine Nachbarn sich entscheiden. Und er kann nur eine Vermutung treffen, wie seine Nachbarn sich entscheiden werden. Und diese Vermutung steckt hier in diesem PIJ drin. Dieses PIJ ist im Grunde die Wahrscheinlichkeit, die Knoten I annimmt, dass auch Knoten J standardisiert. Und wir schauen uns das jetzt mal für ein Paar an. Also wenn Knoten 1 annimmt, dass Knoten 2 standardisiert und sich sehr sicher ist, dann wäre der Wert P12 eine 1. Wenn Knoten 1 sagt, Knoten 2 wird niemals standardisieren und sich auch komplett sicher ist, dann wäre der Wert eine 0. Und je nachdem, wie dieser Wert PIJ ist, ob er jetzt 0 oder 1 ist, geht CIJ, nämlich die mögliche Einsparung von I für die Kommunikationsbeziehung mit J, in diese Summe mit ein. Wichtig ist, dass man sich vergegenwärtigt, PIJ ist die Wahrscheinlichkeit, mit der Knoten I glaubt, dass J standardisiert. Und gewichtet mit dieser Wahrscheinlichkeit geht die Einsparung zwischen Knoten I und Knoten J in diesen erwarteten Standardisierungsnutzen ein. Und jetzt ist es so, dass J eben über alle Nachbarn von Knoten I läuft, also ist genau hier N von I. Und man sieht, dass J eben alle Nachbarn durchläuft, in unserem Fall, wenn Knoten I 1 wäre, dann würde J jetzt 2, 3, 4 und 5 den Wert annehmen und für jede der Kommunikationsbeziehungen würden dann die möglichen Einsparungen aus Perspektive von Knoten 1 gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, dass Knoten 1 denkt, der jeweilige Nachbar standardisiert, mit in diesen erwarteten Standardisierungsnutzen eingehen. Und es ist so, dass genau PIJ nichts anderes ist als die von Akteur I wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass der Nachbar J standardisiert. Die ist zwischen 0 und 1. Bei 1 bedeutet es, dass Knoten I sich komplett sicher ist, dass wirklich standardisiert wird. Und in diesem speziellen Modell ist es so, dass, da kann man sich auch drüber streiten, wie realitätsnah das ist, dass sobald ein Knoten einen Standard eingeführt hat, das im ganzen Netz bekannt wird oder allen Nachbarn bekannt ist. Und das heißt, sobald ein Knoten einen Standard eingeführt hat, wissen alle Nachbarn das und setzen dementsprechend ihre PIJs auf 1. Ja, das bedeutet hier, PIJ ist 1, wenn Akteur J den Standard implementiert hat. Ansonsten muss der Akteur I schätzen, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Und daher kommt auch die Unsicherheit in dieses Modell und damit ist es auch nur ein erwarteter Standardisierungsnutzen für Akteur I. Und die Kernfrage ist jetzt, wie dieses PIJ berechnet wird. Weil wir hatten schon gesagt, dadurch, dass jeder Akteur für sich entscheidet und jeder Akteur nur eine begrenzte Menge an Informationen hat, ist es wirklich die spannende Frage, wie sollen denn die einzelnen Akteure abschätzen, ob ihr Gegenüber standardisiert oder nicht standardisiert. Und wir schauen uns jetzt mal die Funktion an, mit der PIJ berechnet wird. Und sind immer noch bei Knoten 1 und gucken uns jetzt an, dass es hier verschiedene Bedingungen gibt und je nach Bedingung wird PIJ unterschiedlich berechnet. Schauen wir uns deswegen mal kurz die Bedingung an. Wir haben hier den hinteren Teil der Bedingung, der einfach sagt, ob J, also der Nachbar, den Standard schon implementiert hat oder noch nicht implementiert hat. Da gibt es zwei Fälle. Hier oben hat er implementiert, hier hat er noch nicht implementiert und hier hat er implementiert. Wir hatten gesagt, wenn er den Standard nutzt, also implementiert hat, dann wissen das alle im Netzwerk und PIJ wird auf den Wert 1 gesetzt. Das ist im Grunde genau das. Wenn er den Standard noch nicht implementiert hat, dann, also die beiden Fälle hier oben, dann muss Knoten I nachdenken. Das gucken wir uns gleich an. Und ein weiterer Fall, wo PIJ auf 1 gesetzt wird, ist, wenn Knoten I sieht, oh, AJ, also die Standardisierungskosten für den Knoten J, sind kleiner 0. Das ist natürlich ein komischer Fall, dass jemand einen Standard geschenkt bekommt oder sogar noch was gewinnt, wenn er diesen Standard implementiert, allein durch die Implementierung, ohne die Einsparung von Informationskosten. Aber wenn so ein Fall eintritt, also wenn AJ kleiner 0 ist, dann sagt der Knoten I, okay, der wird auf jeden Fall standardisieren. Dann gucken wir uns hier oben den Fall an, wo auch wieder eine Bedingung ist mit AJ. Also erstens, J, der Nachbar hat den Standard noch nicht implementiert und es gilt zusätzlich noch diese Bedingung hier, nämlich AJ ist größer als, und jetzt wird es wichtig, CJI mal Phi von J. Und hier hilft es nochmal, sich zu vergegenwärtigen, wir sind in der Perspektive von Knoten I und schätzen jetzt, ob der Nachbar J standardisiert oder nicht. Dazu schauen wir uns die Standardisierungskosten von J an und gucken jetzt, was schätzen wir denn? Lohnt es sich für Knoten J zu standardisieren oder lohnt es sich eher nicht zu standardisieren? Und da machen wir einen Vergleich seiner Standardisierungskosten, AJ, mit den von uns geschätzt möglichen Einsparungen, die J haben kann. Und wir wissen nicht ganz so viel über J. Wir wissen, in diesem Fall wie J in unserer Beziehung, also rückwärts gerichtet, etwas einsparen kann. Ja? Und wir wissen, wie viel Nachbarn er hat. Und hier überlegen wir uns einfach, dass wir sagen, als Proxy nehmen wir das, was wir wissen, nämlich wie viel Knoten J einsparen kann, wenn wir beide den Standard implementieren, nämlich genau CJI. Und wir multiplizieren das mit der Anzahl der Nachbarn von J. Also, wenn wir Knoten 1 sind und I wird 1 in dem Beispiel, J wird 2, wir gucken uns unseren ersten Nachbarn an und wir sagen, wir wissen, 7 sind die Standardisierungskosten, dann vergleichen wir das damit, was Knoten 2 sparen kann, nämlich die 9, ja, also ist der Rückweg, mal der Anzahl der Nachbarn. Und in unserem Fall wären es eben 3 Nachbarn, 9 kann er einsparen, also dieser Term hier würde zu 27 werden. Ja, also sagen, 27 ist die Menge, von uns geschätzte Menge von Informationskosten, die Knoten J einsparen kann. Und wenn es passiert, dass wir auf Grundlage dieser Schätzung zu dem Entschluss kommen, für J kann es sich nie lohnen, weil die Menge der Einsparungen kleiner ist als die Standardisierungskosten, dann setzen wir PIJ auf 0. Dann sagen wir uns, wir sind uns total sicher, J wird niemals standardisieren. Und wir haben jetzt praktisch die zwei Extremfälle uns angeschaut, nämlich wo es auf 0 und wo es auf 1 geht. Und was passiert denn eigentlich, wenn AJ zwischen diesen Extremwerten ist? Also wenn AJ größer 0 ist und wenn AJ trotzdem kleiner ist als die möglichen Einsparungen. Also es ist größer 0, das heißt, er kriegt es nicht geschenkt und wir sagen nicht sofort, er standardisiert. Und AJ ist auch in einem Bereich, wo wir nicht sagen, AJ ist so groß, dass er Knoten J das niemals reinholen kann und wir von vornherein 0 sagen, sondern wir sind hier in diesem Mittelbereich und genau das drückt diese Formel hier aus. AJ ist genau in der Mitte zwischen diesen beiden Grenzwerten. Und was dann passiert ist, man bildet die Differenz zwischen den geschätzten Einsparungen. Ja, also wir sagen, Knoten J kann CJI mal Phi J sparen, minus die Standardisierungskosten. Und da wir eine Wahrscheinlichkeit errechnen möchten, die zwischen 0 und 1 liegt, wird das Ganze normiert, eben mit einem Normierungsfaktor, der wieder genau den Einsparungen entspricht. Und wir können uns das ja mal angucken. In dem Fall, wo AJ wirklich gerade 0 ist, ja, da wird der Zähler hier genau identisch mit dem Nenner. Damit wird der Bruch 1. Wenn AJ weiter anwächst und in Anführungszeichen den Gewinn oben oder den erwarteten Gewinn oben im Zähler nach und nach aufrisst oder kompensiert und am Ende der Zähler 0 wird, dann wird auch der Bruch 0. Insofern sieht man, okay, es passt auch mit den Rand, mit den Extremwerten 0 und 1, da fügt sich die Funktion so an. Aber im Grunde ist das hier, was wir hier sehen, ein einfacher Normierungsfaktor, der dazu genutzt wird, damit sich das eben schön in diese Grenzwerte integriert. Und wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an, ja, nämlich wir haben jetzt immer noch die Perspektive von Knoten 1 und schauen uns jetzt das Beispiel für Akteur 2 an. Also uns geht es jetzt um die Wahrscheinlichkeit P1,2, also mit welcher Wahrscheinlichkeit denkt Knoten 1, dass Knoten 2 standardisieren wird. Erste Information, die wir bekommen, ist, Akteur 2 hat den Standard noch nicht implementiert. Das heißt, wir müssen nachdenken. Falls er implementiert hätte, könnten wir sofort P1.2 auf 1 setzen. Dann wissen wir die Standardisierungskosten. Das sind die 7 Geldeinheiten auch hier oben im Graph. Und das sind die 7 Geldeinheiten hier. Und wir wissen den Weg zurück, was an Einsparungen für Knoten 2 möglich ist, nämlich genau die 9 hier. Und wir kennen noch die Anzahl der Kommunikationsbeziehungen, nämlich von Akteur 2 ist es Phi von 2, das sind genau 3. Und auf Basis dieser Informationen können wir jetzt P1.2 berechnen, indem wir uns erstmal anschauen, in welchem Feld sind wir. Also J hat den Standard noch nicht implementiert, wir sind hier oben und auch diese Ungleichung hier trifft nicht zu, sondern wir sind in diesem Bereich hier, also im Mittelbereich, und berechnen jetzt erstmal die möglichen Einsparungen. Das ist 9 mal 3 minus die Standardisierungskosten. Das Ganze wird normiert, sodass wir zu 20/27 kommen, und das führt dann zu einem P1.2 von 0,74 ungefähr. Und jetzt ist es so, dass wir ja nicht nur ein PIJ brauchen, also wir brauchen nicht nur dieses eine PIJ, sondern wir brauchen für alle Nachbarn das PIJ, um aus Perspektive von Knoten I dann eben den erwarteten Standardisierungsnutzen auszurechnen. Und wenn man für alle Nachbarn hier das PIJ berechnet hat, kann man eben diese Summe hier bilden, diesen Teil hier berechnen, die Standardisierungskosten abziehen, und es ist klar, wenn der erwartete Standardisierungsnutzen für Akteur I größer als 0 ist, und das ist wichtig zu verstehen, wenn es größer als 0 ist, dann wird Akteur I standardisieren. Und dieser erwartete Standardisierungsnutzen hängt eben davon ab, wie ich als Knoten I die Wahrscheinlichkeiten schätze, dass meine Nachbarn standardisieren oder nicht. Und falls der erwartete Standardisierungsnutzen kleiner als 0 ist, wird Knoten I nicht standardisieren. Und hier in unserem Beispiel, ich lösche mal wieder die Markierung, dass man es besser sieht, hatten wir also jetzt P1.2 errechnet mit 0,74. Und jetzt mal eine Frage, vielleicht kurz zum Nachdenken. Da kann man die Aufzeichnung ja kurz stoppen. Einen Moment nachdenken. Was denkt ihr denn? Ist diese Berechnung eher eine offensive Berechnung oder ist sie relativ defensiv? Oder ist sie eben defensiv? Denkt einfach mal kurz nach, ein, zwei Minuten, und ich glaube, das hilft, das Problem zu verstehen. Okay, Achtung, jetzt die Lösung. Ich würde sagen, es ist eine extrem defensive Einschätzung. Ihr seht hier, Knoten I schätzt, dass man 3 mal 9, also 27 Geldeinheiten sparen kann, und sieht, der Knoten hat nur 7 an Standardisierungskosten. Das heißt, die Standardisierungskosten sind ja dreimal kleiner eigentlich, oder mehr als dreimal kleiner als der erwartete Nutzen. Und trotzdem traut er diesem Knoten J nur zu 74% zu, dass er auch standardisiert. Und es ist aus meiner Sicht ein sehr defensive Schätzung. Wirklich eine defensive Schätzung. Und jetzt kommt der schon versprochene interaktive Teil von der Vorlesung. Weil ich sage, dieses mathematische Modell kann man wirklich nur verstehen, wenn man das mal für ein paar Instanzen gerechnet hat. Und in der Vorlesung haben wir es so gemacht, dass wir die Hörer in 5 Gruppen eingeteilt haben. Jetzt ich gehe davon aus, dass man es wahrscheinlich alleine hört. Ich würde vorschlagen, dass jeder sich mal dann einen Knoten raussucht in dem Netzwerk gleich, für den er das löst. Also man kann jetzt eine Zahl zwischen 1 und 5 wählen, also in welcher Gruppe man gern sein möchte. Und jetzt geht es darum, dieses Modell eben einfach mal anzuwenden. Und wir schauen uns jetzt mal die Lösungen dazu an. Und das würde ich jedem auch ans Herz legen, dass man dieses Modell mal anwendet, weil ansonsten ist es, glaube ich, relativ schwer zu verstehen, allein auf der Basis von den paar Folien, die ich jetzt erklärt habe. Und ihr seht jetzt hier der Graph, der diesem ganzen Problem jetzt zugrunde liegt. Und es geht jetzt darum, dass je nachdem, welche Zahl ihr eben gewählt habt auf der Folie davor, ihr eben jetzt die Perspektive von Knoten 1, 2, 3, 4 oder 5 einnehmt. Und zum Üben kann man es ja auch so machen, dass man dann noch die einzelnen Perspektiven wechselt. Wir gehen es jetzt mal für Knoten 1 durch, aber später, wenn man es nochmal üben will, kann man ja auch mal dann spaßeshalber Perspektive von Knoten 2 oder Knoten 3, 4 oder 5 nehmen. Und in der Vorlesung war es jetzt so, dass ich genau diese Folie mehrfach ausgedruckt hatte und den einzelnen Gruppen ausgeteilt hatte, damit man die einzelnen Werte für die Standardisierungskosten, die möglichen Einsparungen immer parat hat. Und dann haben die Gruppen gerechnet. Dazu kann man auch einen Taschenrechner benutzen, oder ich denke, man wird immer einen Taschenrechner benutzen dafür, um das zu berechnen. Und das würde ich jetzt auch empfehlen, wenn man das zu Hause am Rechner macht, sich die Folie 17 einfach mal auszudrucken, vor sich hinzulegen und dann jetzt mal aus Perspektive 1 zu berechnen, oder Perspektive von Knoten 1 zu berechnen, ob es sich denn lohnt zu standardisieren oder ob es sich erstmal nicht lohnt zu standardisieren. Wichtig ist, in der Ausgangssituation, die habe ich hier oben mit T0 markiert, ist es so, dass noch keiner der Knoten den Standard implementiert hat. Es steht auch hier wieder nur ein Standard zur Disposition und ihr müsst euch eben in die Perspektive von Knoten 1 versetzen, um zu schauen, ob es sich lohnt, dass Knoten 1 standardisiert oder nicht. Und während der Vorlesung hatte ich es so gemacht, dass ich die wesentlichen Formeln für die Berechnung des Beispiels nochmal aufgelegt habe. Ich wiederhole nochmal kurz und erkläre es nochmal ganz kurz, wie es funktioniert. Also man hat Akteure, n Akteure. In dem Beispiel hatten wir 5 Akteure. Wir haben Standardisierungskosten, wir haben Informationskosten, wir haben die Menge der Nachbarn, wir haben die Anzahl der Kommunikationsbeziehungen für die Nachbarn und für jeden Knoten, in unserem Beispiel, wenn ihr jetzt Knoten 1 nehmt, geht es jetzt darum, E1 zu berechnen. Und wie gesagt, die Entscheidungsregel ist, wenn das größer 0 ist, wird standardisiert. Wenn es kleiner 0 ist, wird eben nicht standardisiert. Oder man könnte hier sogar sagen, wenn größer gleich 0 ist, wird standardisiert. Wenn es kleiner 0 ist, wird nicht standardisiert. Und wesentlich ist, dass ihr diese PIJ für alle Nachbarn berechnet und dann damit mit diesem Baustein den erwarteten Standardisierungsnutzen berechnet. Ich lasse die Folien jetzt mal auflegen und erzähle auch gleich was zu der Lösung, aber ich glaube, es macht Sinn, dass jeder jetzt mal auf Pause drückt und das zumindest für den ersten Knoten mal ausrechnet. Gut, dann Achtung, ich würde jetzt anfangen mit der Lösung. Wenn ihr noch nicht auf Pause gedrückt habt, dann solltet ihr euch jetzt dazu bewegen und kurz anhalten. Hier ist jetzt die Lösung für den Zeitschritt 0. Ihr seht, ich habe auch hier mal ein paar Zwischenergebnisse dargestellt. Jetzt nicht verwirren lassen. für diese Tabelle. Ich hatte ja eigentlich nur gefragt, standardisiert Knoten 1, ja oder nein. Aber was ihr jetzt hier habt, ist noch ein bisschen mehr Informationen, damit ihr, falls ihr zu einem anderen Ergebnis gekommen seid, euren Fehler leichter lokalisieren könnt. Also, erstmal seht ihr, dass der erwartete Standardisierungsnutzen von Knoten 1 hier bei gefühlt 353 liegt, ja, ein bisschen mehr sogar, 353,79, aber klar im positiven Bereich. Man hat hier auch als Zwischenergebnis die erwarteten Einsparungen aus der Standardisierung, die Knoten I sieht, und dann hier jeweils noch die einzelnen Wahrscheinlichkeiten, immer aus Perspektive von Knoten 1, die man eben braucht, um die Summe zu berechnen mit den vier Nachbarn. Und da dieser Wert jetzt hier positiv ist, wird es dazu führen, dass Knoten 1 standardisiert. Und jetzt gehen wir einmal durchs Netzwerk und gucken, hier das ist ein negativer Wert, Knoten 2 wird nicht standardisieren, Knoten 3 wird nicht standardisieren, Knoten 4 wird nicht standardisieren und Knoten 5 wird auch nicht standardisieren. Und würdet ihr sagen, okay, als Knoten 1, wenn ihr in Gruppe 1 gewesen seid jetzt hier, dann wärt ihr praktisch fertig nach der Optimierung von Zeitschritt 0, weil ihr wisst, in diesem Modell, sobald man einmal standardisiert hat, ändert sich das nicht mehr. Ja, das ist ein Modell, was nicht ermöglicht, dass jemand, der standardisiert hat, nochmal zurückspringt auf einen unstandardisierten Fall. Insofern, hier für 1 seid ihr eigentlich fertig, und in der Vorlesung haben wir es dann so gemacht, dass ich die Gruppe aus Knoten 1 dann auf die 4 verbleibenden Gruppen aufgeteilt hat, damit jetzt noch eine weitere Iteration gerechnet wird. Und ihr wisst jetzt, dass Knoten 1 standardisiert hat. Seht ihr hier, grün markiert. Und erinnert euch, das führt dazu, dass die Berechnung von PIJ jetzt für alle Nachbarn von Knoten 1 sich leicht verändert, weil wir gesagt haben, sobald ein Knoten einen Standard implementiert hat, ist das im ganzen Netzwerk bekannt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten ändern sich insofern, dass sie für Knoten 1 jeweils auf 1 gesetzt werden. Also Knoten 2 weiß jetzt, dass Knoten 1 den Standard implementiert hat und passt entsprechend P2.1 an. Und wichtig ist, dass ihr jetzt nicht mehr alles neu berechnen müsst in eurer Gleichung, sondern ihr könnt geschickt vorgehen, weil ihr wisst, im Grunde hat sich nur eine Sache geändert zu dem Zeitschritt davor. Also wir sind jetzt in T1 und haben den gerade optimiert. Ihr seht, dass sich die erwarteten Standardisierungsnutzen hier von allen verbessert haben. Klar, weil jetzt es sicher geworden ist, dass wenn ich standardisiere, ich zumindest mit Knoten 1 Kosten sparen kann. Und dadurch haben sich die Standardisierungskosten verbessert. Und was passiert ist, Knoten 4 hat jetzt in dieser Iteration auch einen positiven Standardisierungsnutzen. Hier, oh sorry, ich habe es im Haken markiert. Das heißt, in dieser Iteration wird auch Knoten 4 den Standard einführen. Vielleicht noch eine Erklärung. Wir hatten gesagt, wenn der Fall eintritt, dass die Kosten höher sind als der Nutzen, wird PIJ auf 0 gesetzt, und wir haben das hier in den Fällen auch als 0 markiert, aber auch immer noch den negativen Wert angegeben. Also nicht irritieren lassen, warum dieser Wert jetzt auch noch da steht. Einfach, damit man das besser nachvollziehen kann. So, und wir haben gesagt, in dieser Iteration wird jetzt Knoten 4 auch standardisieren. Das passiert auch hier. Und gestrichelt seht ihr jetzt, wo Kosten eingespart werden. Hier, nämlich auf dieser Kante hier. Die beiden haben standardisiert. Und jetzt geht es im nächsten Schritt weiter. Nur noch für die Knoten 2, 3 und 5. Und auch da, weil jetzt ein weiterer Knoten dazugekommen ist, der standardisiert hat, wird der erwartete Standardisierungsnutzen für die einzelnen Knoten verbessert. Und wir sehen jetzt hier, dass jetzt auch Knoten 2 standardisieren wird. Das passiert hier auch. Und so kann man das Ganze durchgehen. In dieser Iteration wird jetzt auch Knoten 5 standardisieren, was sich für ihn auch verbessert hat, der erwartete Standardisierungsnutzen. Und wenn man es jetzt nochmal berechnet, sieht man, dass es ganz knapp ist, dass Knoten 3 nicht standardisiert, weil es hier noch weiterhin negativ ist. Und das führt eben dazu, dass Knoten 3 sagt, okay, für mich lohnt sich die Standardisierung nicht. Und entsprechend kommt es auch an dieser Stelle zum Stehen. Ihr habt jetzt gesehen, über die verschiedenen Zeitschritte hat sich das Netzwerk verändert, der Standard hat sich im Netzwerk verbreitet, ja, und an dieser Stelle kommt diese Verbreitung jetzt zum Stillstand, weil, ob ich jetzt T5, T6, T7 angucke, es sich nichts mehr ändern wird. Also Knoten 3 wird nicht standardisieren, das war vorher auch schon so, und wenn ich mir jetzt T5 anschauen würde, hätte sich T4 zu T5 überhaupt nicht verändert. Dementsprechend wird es auch zu keiner neuen Standardisierung kommen und dementsprechend wäre dieses Standardisierungsproblem auch dann, sagen wir mal, abgeschlossen oder würde jetzt in einem stabilen Zustand sein. Und da kann man praktisch aufhören zu rechnen, wenn man sieht, dass sich zwei Zustände nicht mehr verändert haben. Und man hat jetzt in diesem dezentralen Standardisierungsproblem einige Sachen ganz schön gesehen, nämlich, dass die Knoten einzeln für sich entscheiden, dass die Knoten nicht alle Informationen zur Verfügung hatten, sondern mit dieser Krücke Phi von J anfangen mussten zu schätzen und auch die Annahme treffen mussten, dass der Rückweg zu mir ein guter Wert ist, um die Einsparung von meinem Nachbarn zu schätzen. Also die Einsparung auf dem die J zu mir hat, werden praktisch ja als Proxy genommen für das, was J generell an Einsparungen hat. Und außerdem habt ihr gesehen, dass ein Standard so durch ein Netzwerk diffundieren kann, also sich nach und nach verbreitet. Wir hatten erst nur einen Knoten und dann sind nach und nach immer mehr Knoten dazugekommen, die diesen Standard adoptiert haben. Und mit jedem Knoten, der dazukommt, wird es auch attraktiver, diesen Standard zu verwenden. Und das ist praktisch schön modelliert, wie diese Netzeffekte sich bei Standards zeigen. Das heißt, wenn ich schon ein Netzwerk habe, wo 80 von 100 Knoten den Standard implementiert haben, wird es viel schneller gehen, die letzten 20 zu überzeugen, als in der Anfangsphase, wo vielleicht nur ein, zwei den Standard implementiert haben. Dann wird in der nächsten Iteration vielleicht noch ein weiterer dazukommen und dann wieder einer und so weiter. Und erst wenn das Ganze wirklich an Momentum gewonnen hat, steigt die Adoptionsrate in Anführungszeichen dieses Standards und er diffundiert viel schneller durch das Netzwerk. Eben weil es klar ist, dass man so viel, viel mehr Nutzen erzielen kann. Trotzdem, auf der Downside von diesem Modell haben wir gesagt, das ist ein eigentlich sehr defensives Modell. Und wenn ihr euch kurz zurücklehnt und sagt, okay, ich habe das Modell jetzt verstanden, würde ich euch auch bitten, mal für euch zu überlegen, ob die einzelnen Annahmen denn wirklich so realitätsnah sind und so sinnvoll sind, wie man hier beschrieben hat. Und in welchen Situationen das gilt, in welchen Situationen das nicht gilt und ob das zum Beispiel immer im Unternehmenskontext vorausgesetzt werden kann, dass genau dieses Wissen, das man den einzelnen Akteuren jetzt hier zugestanden hat in der dezentralen Lösung, auch wirklich so verfügbar ist. Und nachdem wir das jetzt mal gerechnet haben für verschiedene Iterationen, schauen wir uns jetzt nochmal ein Beispiel an, wo wir dieses Modell genutzt haben, um uns einen richtig interessanten Fall anzugucken. Und zwar geht es hier um die Frage von sogenannter Prästandardisierung. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man ein Netzwerk hat mit vielen Knoten, die miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. Und wir uns jetzt in die Rolle versetzen von einem Anbieter eines solchen Standards. Und wir das Ziel haben, möglichst viel Verbreitung von diesem Standard zu erreichen. Ja? Und dann kann man sagen, okay, am Anfang ist es wahrscheinlich relativ schwer, dass die einzelnen Akteure, wenn sie dezentral entscheiden, den Nutzen dieses Standards sehen. Und da wäre es doch eigentlich ganz geschickt, wenn man vielleicht ein paar Akteuren in der Mitte von so einem Netzwerk diesen Standard schenken würde. Ja? Oder den kostenlos gibt, damit die den implementieren und somit es dann zu der schnelleren Verbreitung kommt. Und ein ganz intuitives Beispiel wäre, stellt euch vor, das ist ein Netzwerk, in dem ihr und eure Freunde seid. Die Kanten sind euer Informationsaustauschbedarf und der Standard, den es jetzt zu implementieren gilt, wäre beispielsweise die Software Skype, ja, die es euch ermöglicht, günstig miteinander Informationen auszutauschen und aber trotzdem erstmal implementiert werden muss. Ja, und die Standardisierungskosten hier, weil man ja keine Lizenzkosten hat bei dem Skype-Modell, wäre, dass man das installiert, dass man sich damit beschäftigt, wie das alles funktioniert, dass man die Kontakte da irgendwie einpflegt und sich ein Nutzerprofil anlegt, eben die Zeit, die man dafür brauchen würde, diesen Standard zu adoptieren. Das wären hier die Standardisierungskosten. Und jetzt ist die Frage, kann Skype irgendwie eine bessere Verbreitung und vor allem auch eine schnellere Verbreitung erreichen, wenn einige von diesem aus diesem Netzwerk diesen Standard vom Anbieter in Anführungszeichen geschenkt bekommen oder gezielt diesen Standard bei denen beworben wird oder implementiert wird. Also wenn es eine spezielle Gruppe von Nutzern gibt, wo Skype sagt, okay, wenn die adaptieren, dann ziehen da ganz viele andere nach, dann lohnt es sich doch, genau auf die zu fokussieren, meine Werbung oder denen vielleicht bestimmte Incentives zu geben, dass sie die Lösung verwenden. Und genau damit beschäftigt sich dieses Simulationsmodell. Ihr seht hier die Ergebnisse von einer Simulationsstudie. Auf der Achse hier seht ihr, wie viele Akteure im Netz standardisiert haben, also der Anteil der Akteure im Netz, die standardisieren. Das variiert von 0 bis 100. Dann seht ihr hier den sinkenden oder seht ihr den Erwartungswert der Standardisierungskosten, der sinkt und man kann sich so vorstellen, dass man auch hier wieder, wie in der letzten Vorlesung, Zufallsnetzwerk generiert. Hier in dem Fall haben wir 35 Knoten in dem Netzwerk. Das ist fix, das verändert sich auch nicht. Und dann Kommunikationskosten aus einer Verteilung zieht und Standardisierungskosten auch aus einer Verteilung zieht. Die Werte sind jetzt hier nicht wichtig. Man sieht nur auf der Achse hier, sinkt der Erwartungswert dieser Standardisierungskosten. Also man verändert die Verteilung, aus der man diese Standardisierungskosten zieht und im Schnitt wird die Standardisierung somit billiger. Und jetzt sind dort drei Prästandardisierungsstrategien abgetragen und gepunktet, auch die Variante ohne Prästandardisierung. Also gepunktet, das seht ihr hier, verläuft die Linie, wenn der Anbieter keinerlei Aktion startet, um einen der Akteure irgendwie mit dem Standard auszustatten. Ja, wenn Skype keine Werbung machen würde, die zielgerichtet auf bestimmte Akteurgruppen gerichtet ist. Und da seht ihr, wenn die Standardisierungskosten hoch sind, dann ist diese Verbreitung vom Standard beinahe zu null. Und wenn die Standardisierungskosten niedrig sind, ja, einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten, dann implementieren auf einmal alle den Standard, das gesamte Netzwerk. Und hier wichtig zu verstehen ist, dieses Modell basiert jetzt genau auf der mathematischen Formulierung von eben und es wurde so gemacht, dass die Standardisierung jetzt eben immer bis zu dem Punkt durchlaufen wurde, wo eine Stabilität eingetreten ist, also ein Gleichgewicht eingetreten ist. Das heißt, nicht mehr eine Veränderung stattgefunden hat über zwei Iterationen. Also das ist der Gleichgewichtspunkt, der sich am Ende dieses Diffundierens einstellt. Und jetzt sieht man in den farbigen Kurven hier noch die drei Prästandardisierungsstrategien. Und da gibt es einmal, dass man zufällig ganz zu Beginn dieses Diffusionsprozesses einen der 35 Knoten auswählt und sagt, okay, du wirst mit dem Standard ausgestattet. Das ist die gelbe Linie. Dann gibt es die grüne Linie, die bedeutet, ich wähle genau den Akteur aus, der den größten Effekt auf das Netzwerk hat. Ja, das ist hier gemeint mit bester Akteur. Aus Perspektive des Anbieters, der beste Akteur, nämlich der, wenn ich den mit dem Standard ausstatte, führt das dazu, dass möglichst viele andere Akteure umkippen und den Standard auch implementieren. Das ist hier mit bester Akteur gemeint. Schlechtester Akteur meint den, dass ich halt einfach einen Standard an jemanden verschenke, der ganz wenig Auswirkungen auf mein Netzwerk hat. Ja? Und ich nehme praktisch den schlechtesten von den 35, der irgendwo am Rand des Netzwerks liegt, mit dem eh keiner kommuniziert und ob der jetzt Skype installiert hat oder nicht, das hat keine Auswirkung auf den Markt. Und man sieht halt, dass an den Rändern es überhaupt keinen Einfluss hat, ob ich jetzt prästandardisiere oder nicht prästandardisiere und auch nicht, welche Strategie ich wähle. Während wenn man hier in der Mitte, da wo der Markt tippy ist, also wo eine kleine Veränderung in der Ausgangsposition zu einer großen Veränderung im Ergebnis führen kann, also führt euch vor Augen, hier wird nur ein einziger Akteur prästandardisiert, dass es schon eine sehr große Differenz gibt zwischen dem zufälligen und dem besten und dem besten und dem schlechtesten Akteur. Das heißt, je nachdem, wo ich mich befinde, wie tippy der Markt ist, macht es Sinn für mich als Anbieter, da rein zu investieren, genau den Akteur zu finden oder die Akteurgruppe zu finden, bei der es sich lohnt, den Standard zu verschenken, beziehungsweise bei der es sich lohnt, mit Werbung wirklich gezielt auf diesen neuen Standard aufmerksam zu machen. Und das ist im Grunde jetzt mal eine Anwendung von diesem dezentralen Channelisierungsproblem, der Formulierung, wie wir sie uns eben angeguckt haben. Und das soll das einfach nur nochmal ein bisschen verdeutlichen. Wie gesagt, wenn ihr das einmal gerechnet habt, werdet ihr sehen, dass das nach dem Rechnen, glaube ich, viel, viel besser zu verstehen ist, als wenn ich es euch jetzt hier einmal erklärt habe. Alles klar, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.